gar nicht so auf dem Schirm.
Ich habe meine Predigt vorbereitet und darüber nachgedacht und geschrieben. Und dann saß meine Tochter neben mir und hat das mitgekriegt und hat gesagt, ja, da gibt es doch dieses Lied von Yada, Worship. Das ist genau dieses Thema, der mich sieht, heißt das Lied. Und das ist das Thema ein Stück weit heute Morgen, der Predigt, der mich sieht, ist die Jahreslosung 2023, der mich sieht. Und die Jahreslosung 2024, wolltest du da draußen bleiben? Viktor? Ja? Ja? Die Jahreslosung 2024, die ist aus dem 1. Korinther 16, 14 und lautet, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also so, und ich habe so gedacht, als ich diese beiden Losungen gelesen habe, dann nochmal, du bist ein Gott, der mich sieht, 1. Mose 16, 13, und alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, aus 1. Korinther 16, 14, da habe ich so gedacht, das ist so, als wenn da zwei Hände ineinander greifen. So, das eine geht nicht ohne das andere. Oder das zweite, die neue Jahreslosung, geht nicht ohne das erste. Alles, dass alles in Liebe geschieht, was wir tun, dass wir Liebe im geistlichen Sinne so, dass wir Gott repräsentieren in seiner Liebe, dass wir Liebe geben können, das geht nur, wenn wir die Begegnung mit ihm hatten, wenn wir seinen Blick empfangen haben, wenn wir aufgenommen haben in unseren Herzen, dass er uns anschaut und das nicht, um uns zu verdammen, sondern weil er uns liebt. Das ist die Voraussetzung. Ohne dem brauche ich in diese Jahreslosung nicht hineinstarten. Geht auch gar nicht. Also das ist wie so ein Rohling von einer Münze, ungeprägt. Aber wenn du dann eine Prägung hast, dann kannst du einen Wert repräsentieren und weitergeben. So ähnlich ist das. Du musst geprägt sein. Du musst was empfangen haben, um geben zu können. Und das zieht sich im Grunde ja auch durch das ganze Wort hindurch. Wir brauchen das. Wir brauchen das, um zu wissen für uns selbst, wer sind wir in Gott, dass er uns anschaut. Wir müssen das nicht nur wissen, wir müssen es erleben. Und ich habe so gedacht, so, für mich ist immer so ein Silvester, so ein, ist ja bei vielen. Ich denke, das läuft heute in vielen Gemeinden so, dass man innehält und zurückschaut und vielleicht auch schon nach vorne schaut. Und sagt, Herr, was war in diesem Jahr? So dann nochmal Revue passieren lassen. Wie ich das eingangs sagte, alles hat so seine Zeit. Ne? Und heute ist für mich auch dieser Zeitpunkt da, zurückzuschauen und zu sehen, wo hat Gott mich begleitet? Wo hat er mich im Laufe dieses Jahres angeschaut? Wo habe ich das erlebt? Und wir reden da jetzt gleich drüber. Das ist ja eine Bibelstelle, vielleicht erst noch mal zu diesem Text. Also dieser Text, der ist ja ganz kurz, da ist nicht viel. Aber das ist so, für mich hat das so angesprochen. Gott sieht mich und ist in Jesus ein Gegenüber. Und er findet mich in seiner Gnade. Das spricht für mich auch so diese Verlorenheit aus. Ich kann es letztendlich nicht machen. Ich kann mich selbst zu Gott finden. Er muss mir entgegenkommen. Ich darf mich nach ihm ausstrecken. Ich darf nach ihm suchen, nach ihm fragen. Ja? Eine Offenheit finden. Aber er ist es, der mich findet in seiner Gnade. Und diese Geschichte, die dahinter steht, aus 1. Mose, Kapitel 16, die kennen wir alle. Die habe ich also selbst mal in diesem Jahr bestimmt einmal, wenn nicht zweimal in der Predigt gehabt. Und ich weiß, dass der Joe im Sommer darüber gepredigt hat, über die Hagar, die das ja ausgesprochen hat, diesen Satz. 1. Mose, Kapitel 16, Vers 13. Und ich will noch mal kurz diese Geschichte, die dahinter steht, so skizzieren. Da ist Abraham mit seiner Frau Sarai. So, und die beiden hatten die Verheißung, ein Kind zu bekommen. Und das schon recht lange. Und es geschah nicht. Sarai war halt nicht empfänglich. Da steht, sie gebar ihm kein Kind. Und dann hat sie sich entschlossen, okay, dann geschieht es halt durch meine ägyptische Magd aus Ägypten. Irgendwie eine Fremde. Hagar heißt die Fremde. Und die war eine Magd. Das ist nicht nur einfach eine Dienerin oder die da gearbeitet hat, sondern sie war eine Leibeigene. Eine Leibeigene. So, und dann sagt sie, die Sarai zu Abraham, der Herr hat mich verschlossen, ja, sodass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd. Und Abraham willigt ein. Und dann gibt die Sarai ihre Leibeigene dem Abraham zur Frau. Sie verfügt über Sarai und bestimmt, selbst in diesem intimsten Bereich, dass sie zu folgen hat. Gib dich dahin. Ich weiß nicht, wie das war, ob das für die Sarai sogar eine Ehre war oder ob sie sich einfach, ob das für die Hagar eine Ehre war oder ob sie sich einfach nur vergewaltigt gefühlt hat, wissen wir alles nicht. Aber sie hat es getan und sie wurde dann schwanger. Und dann geschah dieser Eifersuchtsstreit zwischen Hagar und Sarai. Die Hagar erhob sich, weil sie schwanger wurde. Und Sarai sah das und dann entstand Zoff und Streit. Und Sarai ging dann zu Abraham und warf ihm das vor und hat dann gesagt, also das ist nicht in Ordnung und der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Und dann hat Abraham seiner Sarai quasi überlassen, wie sie mit ihrer Magd, der Hagar, verfährt. Und sie wollte sie demütigen. Und dann hat Hagar sozusagen die Koffer gepackt und ist geflohen. Ist aufgestanden dagegen, hat sich das nicht länger gefallen lassen. Ist geflohen in die Wüste. Und da geschah das, was diesen Satz letztendlich ausgelöst hat. Sie hatte eine Gottesbegegnung. Wir wissen nicht, welchen Glauben sie hatte. Sie kam aus Ägypten, da gab es andere Götter. Sie war ägyptisch aufgewachsen. Aber sie war in diesem direkten Haushalt von Abraham und Sarai und erlebte sicherlich auch mit, wie Abraham glaubte und wie er seinen Gott anbetete. Ja, es war damals üblich, Hausgötzen zu haben. Das hatte Abraham nicht. Abraham hatte keine Hausgötzen. Er betete zu diesem unsichtbaren Gott. Ich kann mir gut vorstellen, dass Hagar das mitbekommen hat. Aber welchen Qualität ihr Glaube hatte, das wissen wir nicht. Aber da, in dieser Wüstensituation, begegnet ihr der Engel des Herrn und spricht sie an. Und es ist für sie eindeutig, dann im Nachhinein, dass das der Herr war. Der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Ausleger sagen, das war auf dem Weg nach Ägypten. Vielleicht wollte sie wieder in die Heimat, ne? Er sprach zu ihr, Hagar, Magd Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie antwortete, ich fliehe vor meiner Herrin Sarai. Und dann sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so vermehren, dass sie vor Menge nicht gezählt werden können. Und weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, sieh, du bist schwanger geworden und du wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und er wird gegenüber von allen seinen Brüdern wohnen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, gewiss habe ich hier den gesehen, der mich angesehen hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Welch eine Herzensoffenbarung. Da begegnet mir jemand, der mir meine Lebenssituation beschreibt, der das Geheimste weiß, dass ich schwanger bin, der mir was sagt über dieses Kind, dass es ein Sohn werden wird, der mir den Namen jetzt schon sagt und mir die Zukunft vorhersagt dieses Kindes. Dieser begegnet mir. Welch eine Herzensoffenbarung. Die Augen gehen auf. Der Ewige, der Große, der Gott schaut mich an. Gewiss habe ich hier den gesehen, der mich angesehen hat. Und dieses, der mich sieht, ist ein Name Gottes. El-Roi. El-Roi. Das ist das hebräische Wort, das stammt von einem anderen Wort ab, Ra'a oder so ähnlich, und das heißt sehen. Aber es bedeutet nicht nur das physische Sehen, es bedeutet wirklich tiefer. Es steht auch für wahrgenommen werden. Auch ein Stück weit für Vertrautheit. In Tiefe erkannt werden, wahrgenommen werden. Und das ist das, was hier die Hagar erlebt. Dieser Gott nimmt mich wahr. Ich, der ich am Rande dieses Haushalts von Abraham gestanden habe, aus Ferne vielleicht zugeschaut habe, wie er glaubte, was er so erlebte, das mitbekommen habe. Und ich bin aus dieser Zuschauerposition hineingekommen in eine Beziehungssituation. Dieser Gott begegnet mir, nimmt mich wahr mit dem, was mich in meinem Leben wirklich betrifft. Und als ich das so nochmal gelesen habe und drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, das ist so wichtig, zu erkennen, dass Gott so ist, dass das, dieser Name spiegelt einen Teil seines Wesens wider. Er ist jemand, der uns anschaut in Tiefe. Er ist jemand, der mit uns ist und uns im Blick hat. Das ist ein Teil seines Wesens. Er schaut nicht einfach weg, sondern er ist an uns interessiert und schaut uns an in Liebe. Und wie wir das in diesem Lied gehört haben, ist das wichtig für mich auch, dann, das spiegelt sich auch in dem Bild von Jesus wieder. Er begegnet uns als Gegenüber. Als Mensch ist er gekommen und war anschaubar, war antastbar. Wir konnten ihn hören und er begegnet uns noch heute. Er ist uns ein Gegenüber. Und aus diesem Gegenüber kommt der nächste Schritt. Zu erkennen, dass das letztendlich meine Bestimmung ist. Dazu hat Gott mich geschaffen, ihm ein Gegenüber zu sein. Von Angesicht zu Angesicht. Und aus diesem Angesicht, von Angesicht zu Angesicht, resultiert auch mein Selbstwert, meine Identität in Gott. Wer bin ich in Gott? Wieso bin ich hier? Woher kommst du? Wohin gehst du? Hat dein Leben eine Bestimmung? Das alles spielt da für mich mit rein. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Ich bin nicht nur einer von 8 Milliarden. Ich bin im Fokus meines Herrn und Schöpfers. Er schaut mich an. Zutiefst hat er Interesse daran zu wissen, was geht bei Klaus ab. Zutiefst hat er Interesse daran, in meinem Herzen gegenwärtig zu sein. Mich, wie wir das vorhin hatten, an seine Hand zu nehmen, mich zu führen. Zutiefst hat er das in seinem Herzen. Er will mir begegnen, von Angesicht zu Angesicht. Dass ich erkennen kann, er liebt mich, er schaut mich an. Und das ist fundamental für meine ganze Beziehung zum Herrn. Es ist fundamental, das zu erleben, nicht nur am Rande zu sehen, zu stehen und zu schauen, wie andere das vielleicht erleben, sondern es ist fundamental für deine Beziehung, dass du zutiefst weißt in deinem Herzen, Gott meint dich. Gott schaut dich an. Er liebt dich. Wenn du das nicht hast, wird immer so auch das Geschehen am Kreuz ein Stück weit brüchig sein. Das wirst du erst richtig verinnerlichen können, wenn du weißt, es ist für dich geschehen. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat deine Sünden getragen, deine Sündenstrafe. Er hat dich errettet. Um deines Willen kam er. Ich bin nicht nur einer von 8 Millionen. Gott sieht mich. Das muss tief in unserem Herzen sein. Und ich kann eigentlich nur ermutigen, lasst uns danach ausstrecken, wenn wir da noch Mangel haben, das zu ergreifen. Feste Gewissheit zu bekommen. Ich bin errettet. Ich bin ein Kind des Herrn. Eines Tages werde ich vor ihm stehen und werde Rechenschaft ablegen. Und mich wird seine Gnade treffen. Ich werde nicht ins Gericht gehen, weil er mich angeschaut hat in Jesus Christus. Wie sonst hätte Paulus das sagen können, so im 2. Timotheus, da sieht er im Grunde so, ich sag mal, dem Tod entgegen, seiner Hinrichtung, und er sagt, dass die Krone der Gerechtigkeit jetzt vor ihm liegt. Ja, er sitzt im Gefängnis, wartet auf das Urteil, rechnet damit, dass er hingerichtet wird und sagt, fortan liegt mir die Krone der Gerechtigkeit zur Verfügung. Sie liegt mir bereit. Was für so eine Aussage, was für ein Fundament ist da in seinem Herzen, was für eine tiefe Glaubensgewissheit, Heilsgewissheit. Weil er weiß, dieser Jesus ist mir begegnet. Nicht nur einmal, aber ich habe ihn gesehen in seiner Herrlichkeit auf dem Weg nach Damaskus. Und immer wieder hat ihm der Herr beiseite gestanden. Dieser Herr ist treu. Er schaut ihn an. Der Herr sieht mich. So kann Paulus das sagen. So ist er auch in der Lage, all dieses Leid auf sich zu nehmen, was er erlebt hatte. Oder wie kann dieser David so einen Psalm schreiben, das, was auch anklang in diesem Lied? Ne? Du hast mich da gesehen. Wie heißt es da? Du sahst mich längst, als ich noch nicht war. Psalm 139. Macht mal einfach die Augen zu und lasst diese Worte auf euch. Ich lese jetzt mal ein paar Verse. Ein Psalm Davids vorzusingen. Und das mache ich jetzt nicht. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Und dann denkt mal daran, das sagt der David. Das sagt er zu dem tiefsten Ton der Überzeugung. Du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf. Du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ich gehe oder liege. Du prüfst mich und siehst alle meine Wege. Denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht längst wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, bist du da. Bettete ich mich ins Totenreich, sieh, auch dort bist du. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, dann würde mich doch deine Hand dort führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich bedecken, muss die Nacht auch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht, denn du hast meine Nieren geschaffen. Und du hast mich im Mutterleib gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele sehr wohl. Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich in den Tiefen der Erde gebildet wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als es noch keinen von ihnen gab. Wie kann ein Mensch solch eine Erkenntnis von dem Tun Gottes haben, wenn dieser Gott ihm nicht so tief persönlich begegnet ist und ihm diese Erkenntnis geschenkt hat? Wie kann ein Mensch sowas sagen, dass so diesen inneren Wert auch haben und festhalten und darin stehen und gegründet sein, zu wissen, dieser eine große Gott hat mich geschaffen und ist in all meinen Wegen mit mir. Ist das nicht ein wunderbares, begehrenswertes Ziel, das zu haben in meinem Herzen? Ich möchte da mehr und mehr hineinwachsen. Ich habe das noch nicht so in dieser Fülle. Da gibt es immer noch mehr, mehr. Fest zu stehen in dieser Beziehung, fest zu stehen in dieser Beziehung, geprägt zu werden von meinem Gott, ihn zu erkennen, seine Liebe zu empfangen, getragen zu sein von seiner Liebe. Das möchte ich mehr und mehr, weil das verändert mich. Das ist diese Prägung. Das verändert mich. Wenn der Herr, mein Gott, mir so begegnet und ich ihn erkenne, dann wirkt sich das in meinem Herzen aus. Ich erlebe Veränderung. Ich verstehe ihn. Es werden mir Dinge klar. Er hält mir einen Spiegel vor. Er zieht mich, macht mich fähig, in seinem Willen zu gehen. Er macht mich fähig, zu lieben. So wie er mir in seiner Liebe begegnet, kann ich was weitergeben. So wie er mir barmherzig ist, kann ich barmherzig sein. So wie er mir gnädig ist, kann ich gnädig sein. Seine Freuden kann ich teilen und mich auch darüber freuen. Gott verändert mich, weil er mich anschaut und mir begegnet. Wir können es nicht machen. Wir können ihn einladen dazu. Und dann ist das, was ich eingangs sagte, greift die andere Hand rein und ich werde in der Lage sein, das zu tun, was die zweite Losung, die Jahreslosung 2024 sagt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir kommen erst zu unserem Herrn und empfangen von ihm, um es dann auszuteilen. Nichts von dem ist sozusagen unser eigenes. Wir empfangen und geben weiter. Wir sind Gefäße, die gefüllt werden, um ausgegossen zu werden. Halleluja. Und das brauchen wir auch, dass wir das können. So, wenn du, dieser Brief, dieser Vers steht im 1. Korinther 16. Und vorher ist dieses, zwei, drei Kapitel vorher, dieses Hohelied der Liebe, so, wo da steht: Wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete und hätte keine Liebe, wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich das nicht habe, was Gott mir vorher gibt, dann kann ich viel tun nach außen hin. Aber es ist nichts. So bezeichnet er das auch. Es ist nichts. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzte und hätte keine Liebe, dann wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte keine Liebe, dann wäre es mir nichts nütze. Es ist 11:15 Uhr. Haben wir das erlebt in diesem Jahr, dass Gott dich angeschaut hat? Hast du das erlebt, wo einzelne Köpfe gehen jetzt auf und runter? Dann haben wir Grund, dankbar zu sein. Dann haben wir Grund, uns nach mehr auszustrecken. Und wenn wir es nicht erlebt haben, dann haben wir es recht Grund, uns danach auszustrecken. Ich habe das erlebt. So, ich weiß auch von einzelnen von euch, dass ihr das auch erlebt habt, so wenn man sich unterhält. Ne? Bei mir so das ganz Große, meine Burnout-Situation. Und Gott hat es mir schon fast ein Jahr vorher gesagt, dass er mich einen Weg führen würde. Nur diese Krisenzeit hatte ich nicht gesehen. Aber er hatte mich im Grunde schon, er hatte mir einen Weg vorgezeichnet. Und dann ging ich in diese Krise. Und in dieser Krise habe ich erlebt, dass er da war. Ich habe gesehen, dass er mich trägt. Das war keine leichte Zeit. Aber er war da. Er hat mir durch seinen Zuspruch Kraft gegeben und Zuversicht gegeben. Er war der, der mir quasi die innere Freiheit durch sein Wort gegeben hat, auszusteigen beruflich, eine Auszeit zu nehmen, mich auszuruhen. Und dann, als ich darüber nachdachte, tatsächlich auszusteigen und das näher rückte und dann der Gedanke an Geld kam, hat er zu mir gesprochen und mir gesagt, er würde mich versorgen, wenn es in die Zukunft geht. Und ich dann, jammern auf hohem Niveau, meine, es reicht nicht. Aber er ist da. Und dann, zu guter Letzt, als der Schritt dann schon gegangen war, hat er mir noch mehr Mut zugesprochen. Er hat mir gesagt, dass die Gerechten auch im Alter fruchtbar sind und gedeihen, ja, und grünen. Roland? Das trifft uns. Eine Verheißung. Darf ich annehmen? Genau. Vielleicht nehmen wir jetzt einfach so eine Zeit, ein paar Minuten und danken Gott. Im Gebet. Ja, sollen wir das tun? Ja. Jeder so für sich. Ihr könnt leise beten, ihr könnt laut beten. Das Gebet ist frei.